Ursula Karl Le Guin. The Dispossessed, Die Enteigneten oder Planet der Habenichtse. Für den Partner. Drittes Kapitel. Oras. Als Shevek erwachte, nachdem er seinen ersten Vormittag auf Oras verschlafen hatte, war seine Nase verstopft. Sein Hals schmerzte und er musste sehr viel husten. Er glaubte, sich erkältet zu haben. Sogar die Hygiene der Odonia hatte die gewöhnliche Erkältung nicht ausrotten können. Aber der Arzt, der darauf wartete, ihn zu untersuchen, ein würdevoller älterer Mann, sagte, es sei eher ein schwerer Heuschnupfen, eine allergische Reaktion auf die fremden Staub- und Pollenarten auf Oras. Er gab ihm Pillen und eine Spritze, die Shevek geduldig hinnahm, sowie ein Tablett mit Mittagessen, das Shevek hungrig entgegennahm. Der Arzt bat ihn, die Wohnung nicht zu verlassen und ließ ihn allein. Sobald Shevek gegessen hatte, begann er mit der Erforschung von Oras, Zimmer für Zimmer. Das Bett, ein massives Bett auf vier Beinen, mit einer viel weicheren Matratze als die in seiner Koje auf dem Raumschiff und mit aufwendigem Bettzeug, einiges seidig, anderes warm und dick, sowie einer Menge Kissen, die Cumuluswolken glichen, hatte ein Zimmer für sich allein. Auf dem Fußboden lagen weich federnde Teppiche. Eine Kommode stand da aus wunderschön geschnitztem und poliertem Holz und ein Schrank, der groß genug war, um die Kleidungsstücke eines Wohnheims mit 10 Menschen aufzunehmen. Nebenan lag der große Gemeinschaftsraum mit dem Kamin, den er am Abend vorher schon gesehen hatte, sowie ein dritter Raum mit Badewanne, Waschbecken und einem erstaunlich konstruierten Nachtstuhl. Dieser Raum stand offenbar ihm allein zur Verfügung, da er nur vom Schlafzimmer aus zu betreten war und von jeder Einrichtung nur ein Exemplar besaß. Und jede dieser Vorrichtungen strahlte einen sinnlichen Luxus aus, der über einfache Erotik hinausging und in Sheveks Augen eine Art ultimativer Apotheose des Exkrementellen offenbarte. Er verbrachte fast 1 Stunde in diesem Raum, probierte abwechselnd alle Einrichtungen aus und wurde darüber überaus sauber. Die Wasserversorgung war wunderbar. Die Hähne blieben offen, bis er sie zudrehte. Die Badewanne fasste mindestens 60 Liter und der Nachtstuhl verbrauchte beim Spülen bestimmt 5 Liter. Das war letztendlich nicht überraschend. Die Oberfläche von Oras bestand zu 5/6 aus Wasser. Sogar die Wüsten waren hier an den Polen aus Eis. Man brauchte nicht zu sparen. Es gab keine Dürreperioden. Doch was wurde aus dem Kot? Darüber dachte er lange nach, während er nach gründlicher Untersuchung der Mechanismen neben dem Nachtstuhl kniete. Wahrscheinlich filterten sie ihn in einer Düngemittelfabrik aus dem Wasser heraus. Auf Anaris wurde dieses Rückgewinnungssystem von mehreren Küstenkommunen angewandt. Er nahm sich vor, danach zu fragen, kam aber einfach nie dazu. Es gab auf Oras eine Menge Fragen, die er schließlich doch nicht stellte. Trotz seines Schnupfens fühlte er sich sehr gut und tatendurstig. In den Zimmern war es so warm, dass er das Ankleiden vorerst hinausschob und nackt umherwanderte. Er trat an die Fenster des großen Raums und blickte hinaus. Das Zimmer lag hoch. Zuerst erschrak er darüber und wich unwillkürlich zurück, denn er war nur an einstöckige Gebäude gewöhnt. Es war, als schaue er aus einem Luftschiff hinab. Er fühlte sich losgelöst von der Erde, überlegen, unbeteiligt. Die Fenster blickten über ein Wäldchen hinweg, zu einem weißen Gebäude mit einem eleganten, eckigen Turm hinüber. Hinter dem Gebäude fiel das Gelände ab bis in ein weites Tal. Überall war der Boden kultiviert, denn die zahllosen grünen Flecken, die er sah, waren rechteckig. Sogar dort, wo das Grün in der blauen Ferne verblasste, waren die dunklen Linien von Feldwegen Hecken und Bäumen noch zu erkennen. Ein Netz so fein wie das Nervensystem eines menschlichen Körpers. Am anderen Ende wurde das Tal von Hügeln eingefasst. Blaue Abhänge, dicht hintereinander, weich und dunkel, unter dem gleichmäßigen Hellgrau des Himmels. Es war der schönste Anblick, den Scheweck jemals gesehen hatte. Die Sanftheit und Vitalität der Farben, die Mischung aus geradlinigem Menschenwerk und kraftvollen, üppigen, natürlichen Konturen, die Vielfalt und Harmonie der Elemente, das alles vermittelte den Eindruck einer komplexen Ganzheit, wie er sie noch nie gesehen hatte, außer vielleicht als Andeutung in kleinerem Maßstab, in einigen ruhigen und nachdenklichen Menschengesichtern. Die Panoramen, die Anaris bot, sogar die Ebene von Abenai und die Schluchten der Neteras waren im Vergleich dazu dürftig, unfruchtbar, trocken, gestaltlos. Die Wüsten von Südwest besaßen zwar eine wilde Schönheit, doch die war feindselig und zeitlos. Selbst dort, wo der Boden von Anaris am stärksten von Menschen kultiviert wurde, glich die Landschaft, die sie schufen, einer groben Skizze in gelber Kreide, verglichen mit dieser erfüllten Großartigkeit des Lebens, die so reich an Geschichte und kommenden Jahreszeiten, die einfach unerschöpflich war. Das ist es. So sollte eine Welt aussehen, dachte Scheweck. Und irgendwo da draußen in dieser blauen und grünen Pracht sang etwas. Eine kleine Stimme, hoch oben einsetzend, abbrechend, unvorstellbar süß. Was war das? Eine kleine, süße, natürliche Stimme, Musik mitten in der Luft. Mit angehaltenem Atem lauschte er. Es wurde an die Tür geklopft. Erstaunt wandte er sich, nackt wie er war, vom Fenster ab und sagte, »Herein!« Ein mit Paketen beladener Mann kam herein und blieb gleich an der Tür stehen. Scheweck ging auf ihn zu, sagte nach Anaresti-Sitte seinen Namen und streckte ihm nach Orasti-Sitte die Hand entgegen. Der Mann, ungefähr 50, mit einem gezeichneten, müden Gesicht, sagte etwas, wovon Scheweck kein Wort verstand, und weigerte sich, seine Hand zu ergreifen. Vielleicht hinderten ihn die Pakete daran, aber er machte auch keine Anstalten, sie abzuladen und eine Hand frei zu machen. Seine Miene war todernst. Möglicherweise war er verlegen. Scheweck, der überzeugt war, wenigstens die Begrüßungssitten der Orasti zu beherrschen, war völlig verdutzt. »Treten Sie ein«, wiederholte er und fügte dann, da die Orasti dauernd Titel und Ehrenbezeichnungen benutzten, hinzu, »Verehrter Herr«. Der Mann gab einen weiteren unverständlichen Redeschwall von sich und schob sich dabei auf die Schlafzimmertür zu. Diesmal hatte Scheweck einige iotische Worte verstanden, aber der Rest ergab für ihn keinen Sinn. Da der Mann eindeutig ins Schlafzimmer wollte, hinderte er ihn nicht. Möglicherweise war er ein Mitbewohner, aber es gab doch nur ein Bett. Scheweck gab auf und kehrte ans Fenster zurück, während der Mann ins Schlafzimmer trottete und ein paar Minuten lang darin herumhantierte. Gerade als Scheweck zu dem Schluss kam, es müsse sich um einen Nachtarbeiter handeln, der tagsüber das Schlafzimmer benutzte, ein Arrangement, das zuweilen in vorübergehend überfüllten Wohnheimen getroffen wurde, kam er wieder heraus. Er sagte etwas, möglicherweise, »So, das wär's, Herr«, und duckte den Kopf auf eine merkwürdige Weise, als fürchte er, Scheweck, der 5 Meter von ihm entfernt stand, werde ihn ins Gesicht schlagen. Dann ging er. Scheweck stand noch immer am Fenster und langsam begriff er, dass sich zum ersten Mal in seinem Leben jemand vor ihm verbeugt hatte. Als er ins Schlafzimmer ging, entdeckte er, dass sein Bett gemacht worden war. Langsam, nachdenklich kleidete er sich an. Er zog sich gerade die Schuhe an, als es zum zweiten Mal an der Tür klopfte. Eine Gruppe Männer trat ein, in einer ganz anderen Haltung, in einer normalen Haltung, fand Scheweck, so als hätten sie das Recht, hier oder wo immer sie es wünschten, zu sein. Der Mann mit den Paketen war zögernd hereingekommen, hatte sich fast hineingedrückt, und doch hatten sein Gesicht, seine Hände und seine Kleidung eher Schewecks Vorstellungen von der Erscheinung eines normalen Menschen entsprochen als diejenigen seiner neuen Gäste. Der scheue Mann hatte sich sonderbar verhalten, aber er hatte ausgesehen wie ein Anaresti. Diese 4 verhielten sich wie Anaresti, wirkten mit ihren glatt rasierten Gesichtern und den prächtigen Kleidern jedoch wie Angehörige einer fremden Spezies. In dem einen erkannte Scheveck Paer wieder, in den anderen die Männer, die ihn am vergangenen Abend ständig begleitet hatten. Er erklärte ihnen, dass er ihre Namen nicht behalten hatte, und sie stellten sich lächelnd abermals vor. Dr. Chifolisk, Dr. Oyie und Dr. Atro. »Ach ja, natürlich«, antwortete Scheveck. »Atro, ich freue mich, Sie kennenzulernen.« Er legte dem Alten beide Hände auf die Schultern und küsste ihn auf die Wange. Dann erst wurde ihm klar, dass diese brüderliche Begrüßung auf Anaris allgemein gebräuchlich, hier vielleicht als unangenehm empfunden wurde. Atro jedoch umarmte ihn ebenfalls herzlich und blickte mit trüben, grauen Augen zu ihm empor. Scheveck sah, dass er fast blind sein musste. »Mein lieber Scheveck«, sagte Atro, »herzlich willkommen in Ajo, herzlich willkommen auf Uras. Herzlich willkommen zu Hause. Seit so vielen Jahren schreiben wir uns Briefe, widerlegen wir einer des anderen Theorien. Sie waren aber stets besser im Widerlegen. Warten Sie mal, ich habe etwas für Sie.« Der Alte durchsuchte seine Taschen. Unter dem Universitätstaler aus Samt trug er eine Jacke, darunter eine Weste, darunter ein Hemd und darunter wahrscheinlich noch eine Schicht Kleidungsstücke. Und in allen, auch in jeder Hose, gab es die verschiedensten Taschen. Fasziniert beobachtete Scheveck, wie Atro in 6 oder 7 Taschen wühlte, die alles Mögliche enthielten, bis er einen kleinen, auf ein Stück poliertes Holz montierten, gelben Metallwürfel zum Vorschein brachte. »Da«, sagte er mit schiefem Blick auf den Würfel, »Ihr Preis, der COON-Preis. Das Bargeld ist auf Ihrem Konto. Bitte. 9 Jahre zu spät, aber besser als nie.« Mit zitternden Händen reichte er ihn Scheveck. Das Ding war schwer. Der gelbe Würfel bestand aus massivem Gold. Reglos stand Scheveck da und hielt ihn in der Hand. »Ich weiß nicht, was mit euch jungen Leuten ist«, fuhr Atro fort, »aber ich werde mich jetzt hinsetzen.« Sie nahmen alle in den tiefen, weichen Sesseln Platz, die Scheveck bereits untersucht hatte. Er hatte sich gewundert über das seltsame braune Material, mit dem sie bezogen waren. Es war nicht gewebt, sondern fühlte sich eher wie Haut an. »Wie alt waren Sie vor 9 Jahren, Scheveck?« Atro war der berühmteste lebende Physiker von Uras. Er strahlte nicht nur die Würde des Alters aus, sondern darüber hinaus auch die schlichte Selbstsicherheit eines Menschen, der es gewohnt ist, respektiert zu werden. Das war für Scheveck allerdings nichts Neues. Atro besaß die einzige Art von Autorität, die Scheveck respektierte. Außerdem fand er es schön, endlich nur mit seinem Namen angeredet zu werden. »Ich war 29, als ich die Grundregeln abgeschlossen hatte.« 29, großer Gott! Damit sind Sie der jüngste Empfänger des COON-Preises seit 100 Jahren oder so. Meinen habe ich erst bekommen, als ich ungefähr 60 war. Wie alt waren Sie denn, als Sie mir zum ersten Mal schrieben?« »Ungefähr 20«, Atro schnaufte. »Hätte sie damals für 40 gehalten.« »Was ist eigentlich mit Zabul?«, erkundigte sich Oyie. Oyie war noch kleiner als die meisten Urasti, die Scheveck alle recht klein vorkamen. Er hatte ein flaches, glattes Gesicht und ovale, kohlrabenschwarze Augen. »Es gab einmal einen Zeitraum von 6 oder 8 Jahren, da haben sie überhaupt nicht mehr geschrieben, und nur Sabul hielt den Kontakt mit uns aufrecht. Aber er sprach nie über die Funkverbindung mit uns. Wir haben uns häufig gefragt, wie ihr Verhältnis zueinander sein mag.« »Sabul ist leitendes Mitglied des Physikalischen Instituts von Abenai«, erklärte Scheveck. »Ich habe mit ihm zusammengearbeitet.« »Ein älterer Rivale, eifersüchtig. Hat in ihre Bücher reingepfuscht. War uns immer schon klar. Wir brauchen wohl kaum eine Erklärung, Oyie«, sagte der vierte, Chifolisk, mit rauer Stimme. Er war ein Mann mittleren Alters, dunkelhäutig, untersetzt, mit den feingliedrigen Händen eines Schreibtischarbeiters. Er war der einzige der vier, dessen Gesicht nicht ganz glatt rasiert war. Die Stoppeln am Kinn hatte er stehen lassen, sodass sie zu seinem kurzen, stahlgrauen Kopfhaar passten. Wir brauchen uns nicht vorzumachen, dass all ihre odonischen Brüder von reiner Bruderliebe beseelt sind, fuhr er fort. So ist nun mal die menschliche Natur. Shevek wurde dank einer Serie von Niesern davor bewahrt, antworten zu müssen. »Ich habe kein Taschentuch«, sagte er entschuldigend, während er sich die Augen wischte. »Nehmen Sie meins«, bot Atru ihm an und zog ein schneeweißes Tuch aus einer seiner vielen Taschen. Shevek nahm es, und eine wehmütige Erinnerung versetzte ihm einen Stich. Er dachte an seine Tochter Sadik, ein kleines, dunkeläugiges Mädchen, wie sie zu ihm gesagt hatte, »Du kannst das Taschentuch, das ich benutze, mit mir teilen.« Diese Erinnerung, die ihm so viel bedeutete, war in diesem Moment unerträglich schmerzvoll. Um ihr zu entgehen, lächelte er und sagte, »Ich bin gegen Ihren Planeten allergisch«, meint der Doktor. »Großer Gott, wollen Sie etwa ewig so niesen?« Der alte Atro blinzelte ihn kurzsichtig an. »Ist Ihr Mann noch nicht hier gewesen?« fragte Pai. »Mein Mann?« »Der Diener. Er sollte Ihnen ein paar Sachen bringen. Auch Taschentücher. Nur so viel, dass Sie versorgt sind, bis Sie selber einkaufen gehen können.« »Und nichts Besonderes. Ich fürchte, für einen Mann Ihrer Größe gibt es keine große Auswahl an Kleidungsstücken von der Stange.« Als Shevek den Sinn seiner Worte begriffen hatte, Paar sprach schnell und mit einem weichen Akzent, der zu seinen sanften, hübschen Zügen passte, antwortete er. »Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich komme mir vor...« Er sah Atro an. »Ich bin, müssen Sie wissen, ein Bettler. Ein Habenichts«, sagte er zu dem Alten, wie zuvor zu Dr. Kimol, auf der Achtsamkeit. »Geld konnte ich nicht mitbringen, da es bei uns keins gibt. Geschenke konnte ich nicht mitbringen, weil wir nichts benutzen, was sie nicht auch besitzen. Also komme ich, wie ein guter Odonier, mit leeren Händen.« Atro und Paya versicherten ihm, dass er ein Gast sei. Bezahlung komme überhaupt nicht in Frage. Es sei ihnen eine Ehre. Außerdem, ergänzte Chifolisk mit seiner säuerlichen Stimme, werden die Rechnungen von der jotischen Regierung bezahlt. Paya warf ihm einen scharfen Blick zu, doch Chifolisk ignorierte ihn und ließ die Augen nicht von Shevek. Auf seinem dunklen Gesicht stand ein Ausdruck, den er keineswegs zu verbergen suchte, den Shevek aber nicht deuten konnte. Warnend oder verschwörerisch? »Da spricht der unverbesserliche Tuvianer«, sagte der alte Atro mit seinem üblichen Schnaufer. »Aber wollen Sie wirklich behaupten, Shevek, dass Sie überhaupt nichts mitgebracht haben, keine Schriften, kein neues Werk? Ich hatte mich so auf ein Buch gefreut, auf eine neue Revolution in der Physik. Ich wollte sehen, wie diese ehrgeizigen jungen Burschen hier aus allen Wolken fallen, genau wie ich bei ihren Grundregeln aus allen Wolken gefallen bin. Woran haben Sie zuletzt gearbeitet?« »Naja, ich habe Dr. Paes Arbeit über das Blockuniversum, über Paradoxe und Relativität gelesen.« »Gut und schön. Sayo ist momentan unser Star, gar kein Zweifel, zumindest nach seiner eigenen Meinung. Nicht wahr, Sayo? Aber was hat das mit Ihrem Hauptwerk zu tun? Wo ist Ihre allgemeine Temporaltheorie?« »In meinem Kopf«, antwortete Shevek mit breitem Lächeln. Schweigen. Ruhe fragte ihn schließlich, ob er die Arbeit eines Physikers namens Einstein von Terra über die Relativitätstheorie gelesen habe. Shevek verneinte. Sie interessierten sich alle sehr lebhaft dafür, außer Atro, der zu alt für jeden Enthusiasmus war. Paer lief sofort in sein Zimmer, um Shevek eine Ausgabe der Übersetzung zu holen. »Sie ist mehrere hundert Jahre alt, aber sie ist voller neuer Ideen für uns«, erklärte er. »Mag sein«, sagte Atro, »aber keiner von diesen Außenweltlern kann unserer Physik folgen. Die Heinisch nennen sie Materialismus, die Terraner nennen sie Mystizismus, aber dann geben sie beide auf. Lassen Sie sich von diesem Fimmel für alles Fremde nicht beirren, Shevek. Die haben in Wirklichkeit nichts für uns. Warum in die Ferne schweifen, wie mein Vater immer zu sagen pflegte?« Er gab wieder diesen senilen Schnaufer von sich und stemmte sich aus dem Sessel hoch. »Kommen Sie, Gehen Sie mit mir eine Runde durch das Wäldchen. Kein Wunder, dass Sie keine Luft kriegen, eingeschlossen in diesem Zimmer. Der Arzt sagt, ich soll 3 Tage nicht ausgehen. Ich könnte mich anstecken. Ansteckend sein? Auf Ärzte sollte man nie hören, mein Lieber. Und überhaupt, der Arzt ist doch von der Regierung, nicht wahr? Fragte Cefalisk mit unverhohlener Bosheit. Zweifellos der Beste, den sie finden konnten, erwiderte Arthur ohne zu lächeln und verabschiedete sich, ohne Scheveck weiter zu drängen. Cefalisk ging mit ihm. Die beiden jüngeren Männer blieben bei Scheveck und führten mit ihm ein langes Gespräch über Physik. Mit ungeheurem Vergnügen und mit jener tiefen Genugtuung, die man empfindet, wenn etwas so ist, wie es sein sollte, erlebte Scheveck zum ersten Mal in seinem Leben eine Diskussion als Gleicher unter Gleichen. Obwohl Mitis eine großartige Lehrerin gewesen war, hatte sie ihm nicht in die höheren Bereiche der Theorie folgen können, die er auf ihre Ermutigung hin zu erforschen begann. Gwarab war die einzige Person, die er kannte, deren Ausbildung und Fähigkeiten den seinen vergleichbar waren, aber er und Gwarab waren sich zu spät begegnet, erst am Ende ihres Lebens. Seitdem hatte Scheveck mit vielen begabten Menschen zusammengearbeitet, doch da er nie ein Vollzeitmitarbeiter des Abena-Instituts gewesen war, hatte er sie nie weit genug bringen können. Sie blieben in den alten Problemen stecken, in der klassischen Sequenzphysik. Ein Gespräch untergleichen erlebte er erst jetzt und hier im Reich der absoluten Ungleichheit. Es war eine Offenbarung, eine Befreiung. Physiker, Mathematiker, Astronomen, Logiker, Biologen, sie alle waren hier an der Universität und kamen zu ihm, oder er ging zu ihnen, und sie unterhielten sich, und aus diesen Gesprächen entstanden neue Welten. Es liegt in der Natur der Idee, dass sie mitgeteilt wird, schriftlich, mündlich oder durch Taten. Mit der Idee ist es wie mit dem Gras, sie braucht Licht, liebt die Menge, gedeiht durch Kreuzung, wird kräftiger, je mehr auf ihr herumgetreten wird. Schon an jenem ersten Nachmittag an der Universität mit Ouye und Pai spürte er, dass er etwas gefunden hatte, nachdem er sich sehnte, seit er als Junge auf dem Niveau von Jugendlichen mit Tirin und Bedab halbe Nächte hindurch diskutiert hatte, einer den anderen provozierend und zu immer verwegeneren Gedankenflügen herausfordernd. An manche Nächte erinnerte er sich besonders lebhaft. Er sah Tirin vor sich, wie Tirin sagte, »Wenn wir wüssten, wie es auf Uras wirklich ist, dann würden einige von uns vielleicht dorthin gehen wollen.« Und dieser Gedanke hatte Scheveck so schockiert, dass er Tirin angefahren hatte, und Tirin hatte sofort einen Rückzieher gemacht. Er hatte immer nachgegeben, der Ärmste, und er hatte immer recht gehabt. Das Gespräch war ins Stocken geraten. Pal und Ouye waren verstummt. »Verzeihen Sie«, sagte Scheveck, »mir ist der Kopf schwer.« »Was ist mit der Schwerkraft?« erkundigte sich Pai mit dem gewinnenden Lächeln eines Mannes, der sich wie ein kluges Kind auf seinen Charme verlässt. »Ich habe sie noch nicht gespürt«, antwortete Scheveck, »nur in den, was ist dies hier?« »Knie, Kniegelenke, ja, Knie, die Funktion ist beeinträchtigt, aber ich werde mich daran gewöhnen.« Er sah erst Pai, dann Ouye an. »Ich habe eine Frage, aber ich möchte sie nicht beleidigen.« »Keine Angst, Dr. Scheveck«, sagte Pai. »Ich glaube nicht, dass Sie das überhaupt könnten«, entgegnete Ouye. Er war kein so liebenswerter Mensch wie Pai. Sogar, wenn er über Physik redete, verwendete er eine ausweichende, verschlossene Ausdrucksweise. Und dennoch lag unter dieser Verschlossenheit etwas verborgen, dem man, wie Scheveck spürte, vertrauen konnte. Während unter Pais Charme, tja, was lag? Nun, das war unwichtig. Er musste ihnen allen vertrauen, und das würde er auch tun. »Wo sind hier die Frauen?« Pai lachte. »In welchem Sinne?« fragte Ouye lächelnd. »In jedem Sinn. Gestern Abend auf der Party habe ich Frauen kennengelernt, 5 oder 10, und hunderte von Männern. Keine der Frauen war Wissenschaftlerin, oder? Wer waren sie?« »Ehefrauen. Eine war meine eigene«, erklärte Ouye mit seinem zurückhaltenden Lächeln. »Wo sind die anderen Frauen?« »Oh, Das ist nicht weiter schwierig, antwortete Pai prompt. Nennen Sie uns Ihre Wünsche, und es wird ein leichtes sein, sie zu erfüllen. Man hört recht absonderliche Dinge über die Praktiken der Anaresti, aber ich denke doch, dass wir ihnen so gut wie alles bieten können, was ihnen vorschwebt, ergänzte Oie. Shevek hatte keine Ahnung, wovon sie sprachen. Er kratzte sich am Kopf. Dann sind hier alle Wissenschaftler Männer? Wissenschaftler? Wiederholte Oie ungläubig. Pai hustelte. Wissenschaftler? Oh ja, gewiss. Das sind nur Männer. An den Mädchenschulen gibt es natürlich ein paar Lehrerinnen, aber über die Diplomebene kommen die nie hinaus.
Warum denn nicht?
Weil sie keine Mathematik können. Weil sie nicht abstrakt denken können. Weil sie da einfach nicht hingehören. Sie wissen doch, wie das ist. Frauen denken nur mit dem Uterus. Gewiss, ein paar Ausnahmen gibt es überall. Fruchtbar verkopfte Weiber mit Vaginalschwund.
Lasst ihr Udonia denn eure Frauen die Wissenschaften studieren? Fragte Oie.
Ja. Sie arbeiten auch in den Wissenschaften. Aber doch hoffentlich nicht viele.
Na ja, so ungefähr die Hälfte.
Ich habe ja schon immer gesagt, dass Technikerinnen bei richtiger Führung den Männern in einem Labor eine Menge Arbeit abnehmen könnten, behauptete Pai. Bei Stereotypenarbeiten sind sie wirklich geschickter und schneller und fügsamer und nicht so schnell gelangweilt. Wenn wir Frauen einsetzen würden, hätten die Männer mehr Zeit für kreative Arbeit.
Aber nicht in meinem Labor, erklärte Oie. Die sollen bleiben, wo sie hingehören.
Finden Sie, dass Frauen in der Lage sind, kreativ zu denken, Dr. Shevek?
Nun, eigentlich waren Sie es sogar, die mich entdeckt haben. Am Regionalinstitut war Mitis meine Lehrerin. Und Gwarab, von der müssten Sie, glaube ich, gehört haben.
Gwarab war eine Frau? Fragte Pai aufrichtig erstaunt und lachte.
Oie wirkte nicht überzeugt, sondern gekränkt.
An den Namen kann man das natürlich nicht erkennen, sagte er kalt. Wie ich annehme, machen sie es sich zum Prinzip, keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern zu machen.
Odo war auch eine Frau, gab Shevek freundlich zu bedenken.
Na bitte. Oie zuckte zwar nicht direkt die Achseln, aber er hätte es beinahe getan. Pai zog eine ehrerbietige Miene und nickte ernst, wie er es tat, wenn der alte Atro Unsinn redete. Shevek erkannte, dass er einen wunden Punkt getroffen hatte. Eine Feindseligkeit, die sehr tief in diesen Männern verwurzelt sein musste. Anscheinend hatten sie, wie der Tisch auf dem Schiff, ebenfalls eine Frau in sich, eine unterdrückte, zum Schweigen verurteilte, entmenschlichte Frau, ein wildes Tier in einem Käfig. Er hatte kein Recht, sie zu tadeln. Sie kannten keine Beziehungsform außer den Besitz von Menschen und Dingen. Sie waren besessen.
Eine schöne, tugendhafte Frau, dozierte Pai, ist für uns eine Inspiration, das Kostbarste, was es auf Erden gibt.
Shevek fühlte sich höchst unbehaglich. Er stand auf und trat ans Fenster.
Ihre Welt ist wunderschön, sagte er. Ich wünschte, ich könnte mehr davon sehen. Doch solange ich noch das Haus hüten muss, würden Sie mir Bücher bringen.
Aber natürlich, Dr. Shevek, was für Bücher?
Geschichte, Bilderbücher, Erzählungen, alles. Vielleicht sollte ich Kinderbücher lesen, denn sehen Sie, ich weiß sehr wenig. Wir lernen zwar einiges über Uras, aber fast nur über Odos Zeit, und davor lagen 8.500 Jahre.
Und seit der Besiedlung von Anaris sind 1,5 Jahrhunderte vergangen, seit das letzte Schiff die letzten Siedler brachte.
Ignoranz, wir ignorieren sie,
und sie ignorieren uns. Sie sind unsere Geschichte. Wir sind vielleicht ihre Zukunft. Ich möchte lernen, nicht zu ignorieren. Das ist der Grund für mein Kommen. Wir müssen einander kennenlernen. Wir sind keine primitiven Menschen. Unsere Ethik besteht nicht mehr aus Stammesgesetzen. Das ist nicht möglich. Diese Ignoranz ist ein Unrecht, aus dem wieder neues Unrecht erwächst. Deswegen bin ich gekommen, um zu lernen.
Er sprach sehr ernst.
Pai stimmte ihm begeistert zu.
Genau, Dr. Shevek. Wir stehen in voller Übereinstimmung mit ihren Zielen.
Oie sah ihn aus seinen schwarz schimmernden ovalen Augen an und fragte,
»Dann kommen Sie als Abgesandter Ihrer Gesellschaft?«
Shevek kam zurück und setzte sich wieder
auf die Marmorbank am Kamin, die er bereits als seinen Platz betrachtete, sein Territorium. Er brauchte ein Territorium, er spürte, dass Vorsicht geboten war. Aber noch stärker empfand er die Notwendigkeit, die ihn über den Abgrund hinweg aus der anderen Welt bis hierher geführt hatte, das Bedürfnis nach Kommunikation, das Bedürfnis, Mauern einzureißen. »Ich komme«, erklärte er vorsichtig, »als Syndik des Initiativsyndikats, der Gruppe, die seit 2 Jahren über Funk mit Urras spricht. Aber ich bin kein Botschafter irgendeiner Autorität, irgendeiner Institution. Hoffentlich haben Sie mich nicht als solchen eingeladen.« »Nein«, antwortete Oie, »wir haben Sie eingeladen, Shevek, den Physiker, selbstverständlich mit dem Einverständnis unserer Regierung und des Rats der Weltregierungen. Doch Sie sind ausschließlich als Privatgast der Yun-Universität hier.« »Gut. Nur sind wir leider nicht ganz sicher, ob Sie auch mit dem Einverständnis Ihrer...« Er zögerte. Shevek grinste. »Meiner Regierung? Wir wissen, dass es auf Anaris offiziell keine Regierung gibt, aber immerhin gibt es doch eine Verwaltung, und wir vermuten, dass die Gruppe, die sie hergeschickt hat, ihr Syndikat eine Art Partei darstellt, möglicherweise eine revolutionäre Partei.« »Auf Anaris ist jeder Einzelne ein Revolutionär, Oie. Unsere Verwaltungs- und Managementstruktur nennt sich PDK, Produktions- und Distributionskoordination. Das ist ein Koordinationssystem für alle Syndikate, Föderationen und Individuen, die produktive Arbeit leisten. Die PDK regiert keine Menschen, sondern verwaltet die Produktion. Sie hat weder die Macht, mich zu unterstützen, noch mich zu hindern. Sie kann uns nur die öffentliche Meinung über uns mitteilen, wo wir im sozialen Bewusstsein stehen. Ist es das, was Sie wissen wollen? Nun, man hält nicht viel von mir und meinen Freunden. Die meisten Menschen auf Anaris wollen nichts von Urras wissen. Sie fürchten Urras und wollen nichts mit den Proprietariern zu tun haben. Das klingt hart und das tut mir leid, aber hier denken manche Menschen doch genauso, nicht wahr? Hier gibt es auch diese Verachtung, diese Furcht, diesen Chauvinismus. Sehen Sie, und deshalb bin ich gekommen, um das zu ändern.« »Ausschließlich aus eigener Initiative?«, fragte Oie. »Das ist die einzige Initiative, die ich akzeptiere«, antwortete Shevek lächelnd, aber todernst.